SWR Kultur. Gast vor acht.
Guten Abend, Friedrich Lichtenstein.
Hallo, guten Abend.
Sie sind Performer, Puppenspieler, Schauspieler, Musiker. Wenn Sie wenig Zeit haben für eine Vorstellung, wie fassen Sie denn all das zusammen, was Sie schon machen und gemacht haben?
Ja, die große Überschrift ist Performer. Ich bin in allem, was ich tue, auch wenn ich jetzt hier im Radio bei Ihnen bin, ein Performer. Das ist erstmal die große Überschrift. Und ansonsten will ich, dass es heiter zugeht. Bin auch so ein bisschen ironisch. Ja, auch ein bisschen noch Theatermann immer. Also ich habe immer auch noch was vor, meistens noch irgendeinen Plan.
Wie definieren Sie denn Performer?
Das ist eine ephemere Kunst, also sehr vergänglich. Das ist das, was im Raum stattfindet durch den Artisten, durch den Künstler. Also es ist alles, was man da tut, wie man geht, wie man guckt, wie man singt, wie man verschiedene Rollen ausfüllt, wie man durch einen öffentlichen Raum geht, wie man in geschlossenen Räumen ist. Die ganze Arbeit, die man mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Person macht, das ist performativ. Also ein Schriftsteller schreibt, ein Maler malt, einer ist Skulptur, macht Skulptur, es gibt Tänzer, es gibt die ganzen anderen Künstler und Performer ist halt der im Raum agiert, mit seiner ganzen Persönlichkeit waltet.
Sie machen Musik, haben wir schon gehört. Sie sind ein Theatermann, das haben Sie auch schon gesagt. Was ist denn für Sie die wichtigste Kunst oder Ihre wichtigste Kunst?
Ja, also schon das Performative, wie gesagt, auch selbst wenn ich singe, bin ich ein Performer. Also dann bin ich jetzt nicht unbedingt der Musiker. Ich bin natürlich auch Musiker und schreibe auch meine Songs und spiele auch Geige in manchen Songs, singe halt auch, aber ich performe dort. Ich bin ein Crooner in meiner Fantasie, so ein Typ, der am Mikrofon steht und seine Songs dann quasi präsentiert. Und diese performative Geste ist das Wichtigste. Meisten ernstzunehmenden Feedback bekomme ich für meine Songs. Mhm. Aber die anderen Sachen sind natürlich, wenn ich in den Commercials auftauche, das ist natürlich eine viel größere Reichweite. Denn Content ist King, aber Distribution ist King Kong.
Wenn wir ganz vorne anfangen, Sie sind geboren in Stalinstadt. Mhm. Heute heißt die Stadt Eisenhüttenstadt, Brandenburg. Wann ging das Performen los? Waren Sie schon als Kind ein Performer?
Ja, das war bei mir auch so. Würde mal lustig sein. Ich habe gemerkt, wenn ich lustig bin, bekomme ich die meiste Aufmerksamkeit bei meinen Eltern. Aber auch am Sandkasten, die Schwester von meinem Spielfreund Adria, die hat dann auch mehr zu mir geguckt, wenn ich lustig war. War mal lustig, ja. Dann bin ich Puppenspieler geworden. Ja, wollte immer ein bisschen Aufmerksamkeit und wollte dabei aber sehr schlau sein, natürlich auch.
Das heißt, Sie haben sich schon als Junge für Plastiken interessiert, für Architektur, für die Geige, auch für Algen. Mhm. Woher kam das alles in Eisenhüttenstadt in der DDR?
Ja, also das ist, man kann ja nichts für seine Vergangenheit. Da komme ich nun mal her und habe lange versucht, das irgendwie zu ignorieren. Aber ich habe jetzt dann doch schon vor ein paar Jahren meinen Frieden damit gemacht und sage, da komme ich nun mal her. Und ich muss sagen, die Inszenierung dieser Stadt, das ist ja eine, die am Reißbrett entstanden ist, die wurde da in den Sand gesetzt, sage ich mal. Schöne Häuser mit Relief und Kunst am Bau, Skulpturen und so weiter und Lautsprecher an den Laternen, da kam Musik raus. Also das war eine Inszenierung einer Stadt und da hatten die Leute eben gesagt, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Machen wir eine Welt voller Frieden und Gleichberechtigung und ein Arbeiter- und Bauernparadies. Ja, und in dieser utopischen Stimmung bin ich aufgewachsen, natürlich auch nörgelnd wie alle, die aus diesem Land kamen. Aber meine Kindheit war schön, wir hatten einen Pool auf dem Hof, wir konnten da drin baden und Musikschule gab es. Und Algen haben mich interessiert, ich hatte ein Aquarium oder mehrere Aquarien und mit den Fischen hatte ich nicht so ein Glück, aber mit den Wasserpflanzen sehr, die konnte ich dann auch so verkaufen, die wurden dann in Zeitungspapier eingewickelt oder im Zoogeschäft verkauft und dann habe ich mich mit Algen beschäftigt und dann gab es eine Nachricht in der Zeitung, dass man jetzt mit Algen geforscht hat und dass, wenn es klappt mit den Algen, gibt es keinen Hunger mehr auf der Welt. Nein. Das habe ich mir gemerkt, dachte ich, das ist doch toll, kein Hunger mehr, da bin ich doch dabei. Und das, ja, und dann hat mich das nie wieder losgelassen, habe ich mich immer mit Algen beschäftigt und wollte dann auch in dem Institut Potsdam-Rehbrücke arbeiten als Algenforscher, Lebensmitteltechnik und so.
Das haben Sie dann nicht gemacht, Algenforscher, nee. Warum nicht?
Meine Frau kam dann auf die Idee, dass ich doch lieber ein Puppenspieler sein soll und es war ja dann auch ganz süß, wir haben ja dann auch 3 Kinder gehabt und als sie so klein waren, da war das für mich auch außer Frage, dass das nicht ein toller Beruf ist, vielleicht sogar der tollste, weil eben die Kinder sich so darüber freuen. Und dann bin ich aus diesem Beruf rausgewachsen. Meine Kinder sind älter geworden und ich habe dann immer versucht, auch denen zu gefallen. Habe dann eben Musik gemacht und Theater und alles andere, auch diesen, was ein bisschen anspruchsvoller ist, bin mit meinen Kindern quasi herangewachsen. Und aber als sie so klein waren, habe ich es geliebt natürlich. Toller Beruf.
Sie haben den Beruf des Puppenspielers gelernt an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch.
Ja.
Sie haben aber auch ganz viele andere Berufe gelernt. Sie sind Koch, Sie waren Soldat, Sie haben Regie geführt.
Ja.
Was hat Sie denn immer weitergetrieben?
Ja, das weiß ich eigentlich auch nicht so richtig. Ich hätte ja in jedem Bereich verweilen können. Es gibt ja viele, die sind immer noch Köche. Oder sind Puppenspieler auch geblieben oder Regisseure oder Schauspieler. Bei mir ging es immer weiter. Ich denke mal, weil ich nicht erlöst war in dem jeweiligen Beruf und das immer noch unerlöst war oder unbefriedigt. Und deshalb bin ich immer weitergegangen, ja.
Hm. Sie wollten immer Künstler sein.
Ja.
Friedrich Lichtenstein ist ja Ihr Künstlername, mhm. Eine Kunstfigur, die mit einer ganz bestimmten Ästhetik verbunden ist. Dieser weiße Bart. Sie tragen meistens eine Sonnenbrille. Wie ist dieser Friedrich Lichtenstein denn entstanden?
Ja, ich hatte eine Krise, wie Sie es gehört. 2002 war irgendwie mit meinem Theaterschaffen war da auf einmal Schluss. Da gab es keine Förderung mehr für mich. Und dann ist meine Freundin mir auch noch abhanden gekommen. Hatte ja so schon eine große Krise. Und dann ist mir aufgefallen, dass alle Künstler, die ich so kenne und schätze, ja auch nicht mehr so heißen, wie die Mutti sie mal genannt hat, dass man sich ruhig einen eigenen Namen geben kann. Die Selbstermächtigung ist erlaubt, vielleicht sogar gewünscht bei Künstlern. Und da hat mein Sohn mir den Namen gegeben, Friedrich Lichtenstein. Aha. Das war ein sehr schlauer Move. Und dann dachte ich mir, ja, ich bin ein bisschen eleganterer Typ. Ja. Und dann habe ich mir den Bart wieder wachsen lassen. Ja, dann bin ich so geblieben.
Mhm. Was diese Kunstfigur heute macht, dieser Friedrich Lichtenstein, darüber sprechen wir gleich noch. Die Figur Friedrich Lichtenstein hat keine Wohnung, kein Handy, keinen Rechner. Wie lebt denn der echte Mensch dahinter, der als Hans Holger geboren ist?
Das hat sich ein bisschen geändert. Ich habe tatsächlich, bin sehr stolz, dass ich nichts besitze. Aber ich habe jetzt mittlerweile einen Rechner. Ein Telefon habe ich immer noch nicht. Wohnung, ich habe natürlich keine Wohnung gekauft. Ich miete nur. Besitze nach wie vor nichts, aber mir geht's sehr gut, ja.
Besitzen Sie ein Abspielgerät für Musik? Denn
ja.
Sie machen welche und hören die dann auch?
Ja, das habe ich. Ist aber leider nur eine Boombox vom iPad. Plattenspieler haben meine Kinder. Wir haben auch einen in Wien, aber in Berlin habe ich keinen Plattenspieler, obwohl ich selber Vinyl rausbringe und keine Musik höre.
Auf Vinyl gibt's auch Ihr aktuelles Album, Good Gastein. Nachfolge von Bad oder Bad Gast.
Ja, das ist interessant, darum geht's, genau. Dass in der Rückschau aus Bad Bad wurde. Ne?
Bad
das
ist nicht lustig. Sein.
Ja.
Davon hören wir nur einen Moment, mitgeschrieben und vor allem gesungen von Schauspieler und Sänger Manfred Krug. Was sie mit Manfred Krug verbindet, darüber sprechen wir gleich sehr gerne mit Friedrich Lichtenstein, unserem Gast vor acht in SWR Kultur am Abend.
Das war ein Moment,
nur ein Hauch von Glück,
nur ein Augenblick, dass ich in deine Augen sah.
Friedrich Lichtenstein, das war nur ein Moment. Im Original gesungen von Manfred Krug, großer Schauspieler, großer Autor, Sänger. Was verbindet Sie, Herr Lichtenstein, mit Manfred Krug und mit diesem Lied?
Ja, also der Manfred Krug gehört wirklich zu den wenigen DDR-Künstlern und Musikern. Musiker würde ich mal sagen, der einzige, den ich wirklich verehre. Den als junger Mann haben wir es rauf und runter gehört, konnten die Texte mitsingen. Also ich mag sein Timbre, seine Haltung, seine politische, seine ganze Ausstrahlung. Megatyp und auch seine Songs. Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch ein bisschen immer ihn imitiert. Wenn ich als Crooner meine Songs interpretiert habe, wollte ich auch so ein bisschen was von seinem Timbre haben. Einfach cool, warmherzig, ironisch, immer so ein bisschen schräg auch. Jazzy, I love it. Es ist eine sehr, sehr schöne, angenehme Welt. Und jetzt habe ich mir das mal erlaubt, den zu covern mit diesem Song. und habe dann ein bisschen höher gesungen. Das fand ich auch ganz schön, weil die Leute verorten mich ja immer so als Sprechgesangtyp. Ja, schöner Song und ja, tolle Musiker, mit denen ich das gemacht habe. Sebastian Borkowski ist der musikalische Leiter und dann haben wir so eine achtköpfige Band zusammengestellt. In Zeiten von Corona war das. Da hatten ja plötzlich die Musiker Zeit, da sind wir ins Studio gegangen. Und ja, und da schwingt dann auch noch ein bisschen von dieser Melancholie, die damals da war. Da ist der Ukraine-Krieg ging los und die ja, Corona-Zeit. Man hat uns gesagt, dass wir nicht systemrelevant sind. Und ja, das schwingt alles damit. Das ist ein, ich liebe den Song und ich liebe Manfred Krug.
Haben Sie ihn kennengelernt?
Nee, leider nicht, nein. Ja.
Glauben Sie denn, also er war ja ein Mann des direkten Wortes, hätte er das gut gefunden, wie Sie es gesungen haben?
Ah, gute Frage. Weiß ich nicht. Der war ja mal so ein bisschen rotzig. Und zum Beispiel, ich als Musiker freue mich, wenn andere Leute meine Musik mögen und die nachsingen. Das ist eigentlich immer ein Kompliment für den Song. Ich glaube, er hätte es auch so aufgefasst als Kompliment.
Sie haben immer wieder über das Theater gesprochen noch jetzt. Ja. Was ist das für ein Ort für Sie? Was haben Sie da genau gemacht? Sie haben Regie geführt, ja, unter anderem?
Ja, ich habe Regie geführt, stand aber auf der Bühne, war auch so ein aufdringlicher Regisseur, der dann auch immer in seinen eigenen Stücken auch mitgespielt hat. Und ich war immer bemüht, ein anderes Theater quasi zu erfinden. Theater eher als Skulptur. Also nicht in die, ja, diese Narration zu gehen, die so eine Bühnengeschichte eigentlich mit sich trägt. Mein berühmtestes war Mittagsruhe in Berlin. Das war ein Mittagsschlafsaal in Berlin-Mitte in den Sophienseelen. Da haben auch sehr viele drüber berichtet. Das war 2000, das ist lange her, bin ja schon ein alter Mann. Habe aber auch so konventionelle Theaterstoffe inszeniert wie den Sturm von Shakespeare oder Kirschgarten von Tschechow oder Riesen vom Berge von Pirandello. Und hat auch so kleine Formate entwickelt an der Volksbühne. Ein Berater der Volksbühne hatte ich Tanztee für den Frieden in Berlin, war so eine alberne, ironische Geschichte auf diese, sag ich mal, Kriegsfolklore. Dann ein Abend im Foyer, der hieß Die großen Raucher. Und wir dachten, es sind so die großen Männer wie Brecht oder Heiner Müller oder wen es da also alles gibt mit Zigarre. Aber bei mir waren es die unterseeischen großen Raucher und das sind Vulkane. Ah. Und da war interessant, dass da auch Algen wachsen, natürlich ich als Algenexperte. Naja und so weiter. Also ich gebe mir immer Mühe, so ein bisschen lustig zu sein und ein bisschen 2-, 3-, 4-deutig und ja, und das war so meine Arbeit als Theatermann.
Sie haben eben schon erzählt, die Zeit ist auch deswegen zu Ende gegangen, weil eben das Geld knapp wurde, ja, die Fördermittel. Wie sehr vermissen Sie das Theater?
Ich hatte eigentlich damit abgeschlossen und so, man geht ja im Leben immer weiter. Ne? Ich weiß auch nicht wie und wann, aber die Tatsache ist ja, dass man verlässt Räume und betritt den nächsten Raum. Irgendwann geht was zu Ende, was Neues beginnt. Und die Sache mit mir und dem Theater war irgendwann zu Ende. Jetzt war ich in Stuttgart bei so einem Festival About Pop und da saß ich im Steakhouse und habe gesehen, wie Kellner und Kellnerinnen da am Salatbuffet standen und wie die da kommuniziert haben. Das fand ich unglaublich theatralisch. Da war ich wieder so wie so ein Theatermann, dachte ich mir, das könnte man wirklich mal machen. So 90 Minuten im Theater sitzen und gucken, wie so Kellner und Kellnerinnen am Salatbuffet sich verhalten und die ganzen großen Dramen sich dann da abspielen im Kleinen. Ne?
Das heißt, Sie können sich durchaus vorstellen, nochmal zurückzukehren ans Theater?
Ja, für so eine, wenn die Umstände stimmen. Ja, wie gesagt, ich dränge nicht dahin, habe auch viel zu tun. Ich will nach wie vor mit Musik und mit Film und mit Hörproduktion, Hörfunkproduktion und alles mögliche. Aber wenn es sich ergibt, dann schon. Also man soll ja sowieso nie sagen, aber ich forciere das nicht. Aber wie gesagt, letztens hat mich die Lust wieder gepackt, da habe ich das auch meinen Kindern erzählt und die haben dann auch gesagt, ja, das ist lustig, ich kann es vor mir sehen. Wir waren ja auch früher auf dem Theater und so Christoph Marthaler Inszenierung, so musikalisches oder Christoph Schlingensiefs charismatische Skulpturen, sage ich mal, das sind ja auch keine normalen Theaterabende, das sind ja aber sehr tolle Theaterskulpturen. Und ansonsten ist ja Theater auch ein Museum für Gedanken, so wie Oper vielleicht ein Museum für Gefühle ist. Also das Historisierende daran finde ich auch gar nicht so schlecht, aber damit habe ich mich beschäftigt und ich finde aber so einen neuen Theaterbegriff eigentlich, wenn man den mal nach wie vor pflegen darf in so einem großen, schönen Haus, dann ist das schon was.
Wir müssen, Herr Lichtenstein, noch kurz über Ihre Stimme sprechen. Mhm. Sie singen mit dieser Stimme, sie performen mit dieser Stimme. Die ist eine wunderschöne, sonore, tiefe, volle Stimme. Wie ehren Sie denn Ihre Stimme? Wie pflegen Sie die?
Naja, Sie sind ja Sprecher, Sie kennen das vielleicht auch ein bisschen. Also ich, wenn eine Aufregung oder wenn auch was ist, kann ich auch gerne mal hochsprechen und schnell. Aber wenn ich etwas meine und vor allen Dingen, wenn ich singe oder performe für Hörstücke, dann kann ich da mich so richtig reinknien wie in Butter. Und ich weiß auch, dass das dann auf der anderen Seite ankommt. Das habe ich ja auch durch viele Erfahrungen auf der Bühne. Als Entertainer ist ja oft ein harter Beruf, man muss sich durchsetzen. Und ich habe dann irgendwann schon gemerkt, dass wenn ich dann tiefer wurde, vor Erschöpfung eigentlich, dass die Leute mir dann eher zugehört haben. Und dann bin ich dabei geblieben, ja.
Wir merken uns, wenn es tief wird, meinen Sie es.
Ja, genau.
Vielen Dank an unseren Gast vor acht, den Performer, den Theatermacher, den Sänger Friedrich Lichtenstein. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen für die Gelegenheit.